Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Herzlich willkommen zu Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Martin Walter begrüßt Sie zu dieser Ausgabe im September 2020. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit einem leider brandaktuellen und heißen Thema. Im Amazonas wüten Jahr für Jahr mehr Feuer. Die Entwaldung, die schreitet in erschreckendem Tempo voran. Diese Feuer, die haben mehrere Ursachen. Mit der wahrscheinlich wichtigsten Ursache wollen wir uns heute näher auseinandersetzen. Illegale Rinderfarmen. Um nämlich den Rindfleischhunger der Welt zu stillen, treiben Menschen Pfade in den Dschungel, sie holzen ab, fackeln ab, sie pflanzen Gras und siedeln Rinder an. Mit verheerenden Auswirkungen für die Natur, für das Klima und insbesondere auch für jene, die in diesen Gegenden leben. Menschen, die das auf ihre traditionelle Weise tun, auf ihre nachhaltige Weise und deren Menschenrecht das auch ist, dort so zu leben. Ich stelle heute Erkenntnisse aus den Amnesty-Berichten zu diesem Thema der letzten Jahre vor. Außerdem habe ich mich mit Johannes Heimel vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich über Rindfleisch aus Brasilien unterhalten. Und Silvia Pumberger, die stellt uns wieder einen engagierten Musiker vor und der kommt natürlich passenderweise aus Brasilien. Musik aus Brasilien, die hören wir auch zwischendurch immer wieder. Ich habe Musik zusammengetragen, die von brasilianischen Künstlern stammt und die sich mit dem Amazonas beschäftigt. Musik, die seine Natur, seine Bedeutung für das Land behandeln. Ja, und aktuelle Meldungen und Veranstaltungshinweise, die haben wir dann wie immer noch am Ende der Sendung. Zunächst aber starten wir los mit einem kurzen Beitrag unserer, ja, würde sagen, Wissenschaftsredakteurin Sarah. Sie hat sich angeschaut, was ist eigentlich der Amazonas genau und was bedeutet er für uns?
Ich soll hier in ein paar Minuten erklären, warum die brasilianischen Regenwälder im Amazonas so wichtig sind. Voran, ich finde es immer schwierig, ärmeren Ländern vorzuwerfen, sie würden ihre Wälder abholzen und damit der ganzen Welt schaden, wo wir in Europa dasselbe auch gemacht haben, nur halt ein paar Jahrhunderte früher. Aber nichtsdestotrotz ist es ein riesiges Verbrechen der Natur, beschleunigt den Klimawandel und die Zerstörung ist eigentlich nicht wieder gut zu machen. Wir in Europa sollten uns aber bewusst sein, dass auch unser Reichtum auf der Abholzung von sehr, sehr viel Wald beruht. Einfach so auf Südamerika zu zeigen, ist also ein wenig scheinheilig. Aber zu den Fakten. Ich denke mal, jeder weiß, wo der Amazonas liegt und was er ist. Trotzdem eben ein paar simple Daten. Der Amazonas selber ist mal in erster Linie der größte Fluss der Welt. Je nach Definition. Der längste Fluss ist zwar der Nil, der Amazonas ist nur der zweitlängste. Aber der Amazonas hat ein wesentlich größeres Einzugsgebiet und führt auch wesentlich mehr Wasser. Er fließt durch Peru und Brasilien, sein Einzugsgebiet liegt aber auch in Chile, Ecuador, Bolivien, Kolumbien, Venezuela, Guyana und Suriname. Also eigentlich in fast ganz Südamerika, wahrscheinlich habe ich auch irgendein Land vergessen. In unserer Radiosendung geht es aber gar nicht um den Fluss, sondern um den unglaublich riesigen Regenwald drumherum. Der liegt im Großen und Ganzen im selben Gebiet wie die Einzugsgebiete vom Fluss. Der größte Teil, wie beim Fluss, liegt aber in Brasilien. Der Amazonaswald ist nicht sehr homogen, wie man es sich das so weitgehend vorstellt. Es sind ganz verschiedene Waldarten, ein Mosaik aus unterschiedlichsten Lebensräumen. Das Gebiet erstreckt sich über mehrere Klimazonen, über Gebirge, Hoch- und Tiefebenen. Manche Gegenden werden regelmäßig überschwemmt, manche sind trockener. In den 60er Jahren begannen die Landwirte in Brasilien mit der Brandrodung. Als das national in Brasilien und dann auch international bekannt wurde, nahmen die Rodungen zwar ab, seit Bolsonaro an der Macht ist, nehmen sie wieder zu. Aber nicht nur die Brandrodungen setzen dem Wald zu, auch die Klimaveränderungen lassen den Wald sterben. Der Regenwald speichert enorme Mengen CO2, jeder Hektar um die 700 Tonnen CO2. Das bedeutet, dass das Ganze natürlich auch eine Spirale nach unten ist. Der Klimawandel und die Brandrodungen zerstören den Wald, dadurch wird mehr CO2 freigesetzt, was den Klimawandel weiter antreibt und wieder mehr Wald zerstört. Forscher gehen zurzeit davon aus, dass dieser Verlust momentan bereits so weitreichend ist, dass man ihn nicht mehr aufhalten kann. Momentan ist bereits ein Fünftel des Regenwalds verloren. Wenn es so weitergeht, wird Ende dieses Jahrhunderts nur noch ein Viertel vom Amazonas-Regenwald übrig sein. Pessimistischere Schätzungen meinen sogar, es wären nur 5%. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen auf das Klima und auf die Artenvielfalt. Unzählige Tier- und Pflanzenarten werden aussterben. Im Amazonas-Regenwald leben 2,5 Millionen Insektenarten, zehntausende Pflanzenarten und tausende Säugetier- und Vogelarten. Die allermeisten davon leben nur dort. Wir werden sie verlieren. Immer wieder hört man, dass der Amazonaswald auch unseren Sauerstoff produziert. Das stimmt jetzt so nicht. Wir werden nicht alle ersticken ohne den Amazonas. Aber angesichts des enormen Impacts aufs Klima, wenn der Regenwald verschwindet, ist das allerhöchstens ein kleiner Lichtblick.
Ich hatte 8 Personen auf Motorrädern gesehen. Sie sagten, dass sie Einheimische sind, aber ich hatte keinen von denen jemals gesehen hier. Einer fragte mich, was ich hier tue. Er sagte, du hast hier nichts zu suchen und diese Bilder, du solltest keine Bilder machen. Nachdem wir in unsere Autos eingestiegen waren, dachten wir, dass sie jetzt gehen. Aber sie folgten uns, gingen an uns vorbei und sie machten Fotos von uns. Ja, das berichtet ein Anführer der Manoki. Die Manoki sind eine indigene Gruppe. Sie leben auf 252.000 Hektar in der Gemeinde Brasnorte im Staat Mato Grosso. 2008 wurde ihr Territorium vom Staat anerkannt und in der Folge auch durch Schilder markiert. Ein abschließender Rechtsakt fehlt allerdings noch, die sogenannte Homologierung. Diesen Rechtsakt muss der Präsident Brasiliens vornehmen. Das ist derzeit Jair Bolsonaro. Aber Bolsonaro hat verkündet, dass er keine indigenen Gebiete homologieren wird. Stattdessen dringen nun immer mehr Fremde in das indigene Gebiet ein. Sie schlagen Pfade durch den Dschungel, sie holzen Bereiche aus, sie errichten Zäune und sie zünden den Wald an, um Platz für Weideland, für Rinder zu schaffen. Der Anführer der Manoki, der erzählt weiter. Ich bin wütend, weil diese Rinderzüchter den jungen Wald anzünden. Und ich glaube, dass die Behörden genau wissen, wo es brennt. Wenn wir nicht selbst hingehen, uns in Gefahr bringen, beobachten, dann tun die Behörden nichts. Die Regierung hat alle Möglichkeiten zu inspizieren. Es ist ihre Pflicht. Aber es sieht so aus, als wären wir die Einzigen, die sich darüber Sorgen machen. Auch im Bundesstaat Rondonia brennt derweil der Wald. Im Rio Uro Reservat. Wir sind im Sommer 2019 und Amnesty ist mit einer Research-Mission vor Ort. Die Leute erzählen Amnesty, dass der Druck der Rinderfarmer spürbar zugenommen hat, seit Bolsonaro im Jänner 2019 an die Macht gekommen ist. Die Farmer sagen ihnen, dass die Regierung das Reservat ohnehin auslöschen wird und sie den Widerstand einfach aufgeben sollen. Ein Beamter der Umweltbehörde beschreibt Amnesty, wie sich die Lage zuspitzt. Die Drohungen und Verfolgungen, die es schon lange gab, die haben noch zugenommen und sind schlimmer geworden. Es gibt Gerüchte, dass auf den Kopf des Beamten ein Preis von 100.000 brasilianischen Real ausgesetzt ist. Das sind zum damaligen Zeitpunkt 2019 etwa 25.000 US-Dollar. Ja, die Bilder vom brennenden Regenwald, die gehen dann 2019 ja um die Welt und sie sorgen für Entsetzen. Mercosur, das Freihandelsabkommen zwischen Europa und Südamerika, steht deswegen nun sogar völlig auf der Kippe. Doch die Wälder brennen weiter bis heute. Im Juli diesen Jahres, 2020, hat die brasilianische Regierung dann zumindest ein Verbot von Brandrodungen im Amazonasgebiet ausgesprochen und Militär in die Region geschickt. Medienberichten zufolge haben Investmentfonds, die in Brasilien viele, viele Milliarden Dollar verwalten, gedroht, dass sie ihr Geld abziehen, wenn der Amazonas weiter brennt. Der Erfolg dieser Maßnahmen, der ist aber noch überschaubar, denn es brennt weiter. Und viele zweifeln an den Absichten von Präsident Bolsonaro. Er hat ja immer betont, dass der Amazonas wirtschaftlich genutzt werden soll. Umweltschützer hat er als Krebs bezeichnet. Reservate, indigene Territorien, Naturschutzgebiete. Ja, große Bereiche im Amazonas haben ja einen besonderen Status. Es sind von Gesetz wegen geschützte Gebiete. Die indigenen Territorien, die gehören den jeweiligen Völkern. Sie allein dürfen entscheiden, wie das Land genutzt wird. Sie leben meist eine traditionelle Lebensweise. Sie fischen, sie sammeln, sie pflanzen Maniok, vielleicht Kaffee. Sie gewinnen Copaiba-Öl aus Bäumen oder Cashewnüsse. Sie sind zahlenmäßig wenige. In den Reservaten ist es ähnlich. Auch dort leben Menschen in traditioneller Weise. Sie bezeichnen sich aber meistens nicht als Indigene. Gegen die Eindringlinge, das haben beide Gruppen gemeinsam, die kommen, um den Wald zu zerstören, können sie sich meistens nicht wehren. Und sie fühlen sich im Stich gelassen, und zwar von den Behörden. Wir haben es ja vorher schon gehört. Sicherlich, es gibt sie auch in Brasilien, die engagierten Menschen in der Umweltbehörde oder auch in der Staatsanwaltschaft des Bundes oder der Bundesstaaten. Menschen, die sich nicht abhalten lassen, die versuchen, dem kriminellen Treiben im Regenwald ein Ende zu setzen. So konnte die Bundespolizei gemeinsam mit der Armee und den Umweltbehörden im September 2019 einen Schlag gegen eine kriminelle Bande landen. Die Bande war in ein demarkiertes Territorium der Indigenen von Uru-Oi-Wau-Wau eingedrungen. Die Bande hatte versucht, dort mit Feuer und Drohungen Platz für Rinder zu schaffen. Der Anführer der Bande, der wurde verhaftet, ja, und die anderen Mitglieder, die mussten das Weite suchen. Doch das zu wenig passiert. Das zeigen uns leider die nackten Zahlen. Von den großen Gebieten, die im Amazonas zwischen 1988 und 2014 entwaldet worden sind, sind 63% zu Weideland für Rinder geworden. 63%. In Fläche sind das 479.760 Quadratkilometer. Das ist fast sechsmal so groß wie Österreich. 86 Millionen Kühe weiden mittlerweile in den ehemaligen Regenwaldgebieten. Das sind 40% des Gesamtbestandes von Brasilien. Zwischen 2008 und 2018 hat der Bestand an Rindern im Amazonasgebiet um 20,5% zugenommen. Das ist im Vergleich dazu landesweit nur 5,5% der Fall gewesen. In dem Reservat Rio Chaki Paranha in Rondonia wurden bis auf 3 Personen alle Bewohnerinnen und Bewohner von den Rinderzüchtern vertrieben. Das Weideland ist dort von 242 Hektar im Jahr 2000 auf 105.000 Hektar im Jahr 2018 angestiegen. Seit der Amtsübernahme Bolsonaros gab es dann nochmals einen markanten Anstieg. Ja, und was muss jetzt nach Meinung von Amnesty passieren? Es braucht Änderungen systematischer Natur. Die in der Fleischbranche tätigen Firmen, die müssen auf jeden Fall stärker in die Pflicht genommen werden. Und auch die Behörden, die sie eigentlich kontrollieren sollten. Dazu hören wir gleich mehr nach ein wenig Musik. Negro River von Philip Glass mit Uakti. Thank you. Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Martin Walter spricht zu Ihnen. Das Thema unserer heutigen Sendung, die illegalen Rinderfarmen im Amazonasgebiet. Wir beschäftigen uns damit, was sie mit dem dortigen Regenwald anrichten und was man dagegen tun kann und tun muss. Ja, wenn ich jetzt sage, dass die Rindfleischindustrie in Brasilien ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, dann ist das eigentlich schon leicht untertrieben. Brasilien ist der größte Rindfleischexporteur der ganzen Welt. Es gibt dort 215 Millionen Rinder. Sie grasen auf 19% der Landesfläche. 8,7% des Bruttonationalprodukts werden dadurch erwirtschaftet. Die Branche ist in Brasilien 149 Milliarden Dollar schwer. Ja, und 20% des in Brasilien erzeugten Rindfleischs verlässt das Land und wird exportiert. Wer sind da nun die Hauptabnehmer? An erster Stelle kommt Hongkong, dann China, dann Ägypten und dann folgt, ja, die Europäische Union. Auch nach Österreich wird Rindfleisch aus Brasilien exportiert. Doch wer in Brasilien Rinder hält und oder auch durch das Land transportiert, der wird eigentlich streng kontrolliert. Rinderzüchter müssen ihre Betriebe, ihr Weideland registrieren und sie müssen für Tiertransporte Genehmigungen einholen. Zuständig dafür sind die Tiergesundheitsbehörden der Bundesstaaten. Ohne die Zustimmung dieser Behörden kann man in Brasilien eigentlich keine Geschäfte mit Rindfleisch machen. Gute Voraussetzung eigentlich, sollte man meinen, für eine wirkungsvolle Kontrolle, wo das Fleisch genau herkommt. Ja, aber Amnesty musste in seinen Recherchen feststellen, die Behörden der Bundesstaaten kümmert der Raubbau im Regenwald, kümmert der Bruch von Recht und Gesetz durch die illegalen Farmen offenbar wenig. Sie ziehen sich gerne auf den Standpunkt zurück, dass die Daten, die sie sammeln, privat sind, dass sie nur für die Tiergesundheit zuständig sind, dass sie die illegale Natur der Aktivitäten nichts angehe. Sie wehren sich sogar vor Gericht gegen Anordnungen der Bundesstaatsanwaltschaft. Die bemüht sich immer wieder darum, dass sie die illegalen Praktiken abstellt. Dabei wissen die Bundesstaaten sehr wohl genau Bescheid. Die Behörde im Bundesstaat Rondonia, die gab auf Anfrage von Amnesty bekannt, dass 300.000 Rinder in den geschützten Gebieten weiden. Ja, und weil die Bundesstaaten sich letztlich schützend vor die Täter stellen, greift die Bundesstaatsanwaltschaft zu anderen Mitteln. Zum Beispiel Vereinbarungen mit fleischverarbeitenden Betrieben. Vereinbarungen, wonach diese ihre Lieferketten kontrollieren sollen. Doch 30% der Betriebe haben diese Vereinbarungen nicht unterzeichnet. Und die anderen kontrollieren meist nur die Dokumente ihres unmittelbaren Zulieferers. Was die Maßnahmen wirkungslos macht. Nach Meinung von Amnesty müssen die Behörden der Bundesstaaten akzeptieren, dass jeder Mensch in Brasilien das Recht auf eine intakte Umwelt hat. Das steht in der Verfassung des Landes. Und dass indigene und traditionell lebende Bewohnerinnen und Bewohner der Reservate das Recht haben, selbst zu entscheiden, was mit ihrer Heimat geschieht. Natürlich muss auch Präsident Bolsonaro sein Verhalten ändern. Er muss aufhören, Indigene zu schmähen und Umweltschützer anzugreifen. Und er muss aufhören, den Demarkationsprozess der indigenen Gebiete zu verschleppen. Außerdem soll die brasilianische Regierung dafür sorgen, dass die Behörden und Stellen, die für den Schutz des Regenwaldes verantwortlich sind und die das zum Teil auch sehr ernst nehmen, wir haben es gehört, über ausreichend, über viel mehr finanzielle Mittel verfügen. Aber auch die fleischverarbeitende Industrie muss umdenken. In der Lieferkette von JBS, dem weltweit größten Fleischproduzenten mit Sitz in Brasilien, findet sich Fleisch von Rindern, die illegal in geschützten Gebieten geweidet haben. Das haben neue Recherchen von Amnesty gezeigt. Der Bericht heißt »Illegale Rinderzucht im Amazonas«, Lieferkette des größten Fleischproduzenten der Welt, JBS, betroffen. Der Bericht wurde am 15. Juli diesen Jahres veröffentlicht. Indem das Unternehmen seine Lieferkette nicht ausreichend auf illegal gehaltene Rinder prüft, verstößt JBS gegen seine Sorgfaltspflicht gemäß der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Stunden nachdem Amnesty am 15. Juli den Bericht veröffentlicht hatte, kündigte Brasiliens Bundesstaatsanwaltschaft im Bundesstaat Rondônia an, dass ihr Büro die Ergebnisse von Amnesty untersuchen werde. Ja, und am 18. Juli berichtete dann der Guardian, dass das europäische Top-Investmenthaus Nordea Asset Management, JBS, wegen Abholzungsverflechtungen aus seinem Portfolio gestrichen hat. Der Artikel zitierte 5 Untersuchungen im vergangenen Jahr, darunter war auch jene von Amnesty. Der Artikel im Guardian erhielt eine ausdrückliche Bestätigung des Leiters der Abteilung für verantwortungsbewusste Investitionen bei Nordea, dass Exposés zu diesen Themen die Entscheidung beeinflusst hatten. Ja, und wir machen weiter Druck. Auf www.amnesty.org, da finden Sie zum Beispiel gerade eine Online-Aktion. Eine Online-Aktion, die an die Führung von JBS gerichtet ist. Übrigens haben wir die auch auf die Facebook-Seite der Amnesty-Gruppe 8 Linz gestellt, falls Sie da mal vorbeischauen wollen. Und was ist mit uns als Konsumentinnen und Konsumenten in Europa eigentlich? Können wir verhindern, dass Amazonas vernichtendes Rindfleisch auf unseren Teller kommt? Das habe ich mich gefragt, nachdem ich diese Amnesty-Berichte gelesen habe. Ja, mehr zu dem Thema nach einem weiteren Musikstück. Ich habe mit Johannes Heimel vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich darüber gesprochen.
Nas águas do rio Amazonas, o meu coração se banhou. No fundo encantado do lado de lá, a voz da Iara chamou, ouvi chamar. Seu canto cruzou o Amazonas, no bico de um sabiá. Nas asas do vento essa voz se espalhou, em cada palmeira bandeira hasteada no ar. Brasil, no Bananal, Brasil, no Pantanal. Meu cantar.
Ja, Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Illegale Rinderfarmen im Amazonas ist das Thema unserer heutigen Ausgabe. Sie zerstören den Regenwald und das Fleisch, was dort weidet. Das gelangt dann auch in die Lieferketten der Konzerne. Brasilianische Fleischhandelskonzerne exportieren dieses Fleisch. Sie exportieren es auch nach Europa und auch nach Österreich. Darüber will ich mich jetzt unterhalten mit Herrn Magister Johannes Heimel vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich, Experte für Nachhaltigkeit dort. Und meine erste Frage, Johannes, an dich ist, ich habe in der Sendung jetzt schon sehr viel berichtet über die Situation in Brasilien und habe mich dann irgendwie selber gefragt, da kommt dann möglicherweise toter Regenwald als Rindfleisch auf meinen Teller. Wie kann ich das wissen, ob das Rindfleisch aus Brasilien ist und wie kann ich mich sozusagen davor wappnen, dass mir das passiert?
Also grundsätzlich im Einzelhandel geht es relativ gut, denn seit der BSE-Krise im Jahr 2000 gibt es europaweit ein Gesetz, das Produzenten dazu verpflichtet, genau zu kennzeichnen, wo denn das Rind geboren, gemästet und geschlachtet wurde. Also da gibt es absolute Klarheit. Etwas unklarer wird es, wenn ich in ein Restaurant gehe. Dort gibt es die Kennzeichnungspflicht bekanntlicherweise nicht. Und das ist aus unserer Sicht des Konsumentenschutzes ein Ärgernis. Es gibt es nämlich nicht nur beim Rind nicht, sondern auch bei allen anderen Fleischsorten auch nicht. Das heißt, es ist eine Gesetzeslücke, wenn man so will. Und wir arbeiten fleißig daran, dass diese auch geschlossen wird.
Das heißt, wenn ich ins Gasthaus gehe, dann habe ich das Problem, dass da möglicherweise Rindfleisch aus Brasilien auf meinen Teller landet und ich kann da nichts dagegen tun, weil ich es eigentlich nicht weiß. Ja. Ist es daher grundsätzlich immer die bessere Alternative, ganz grundsätzlich auf Rindfleisch aus der Europäischen Union zu bestehen?
Also aus Perspektive der Nachhaltigkeit nein. Da würde ich auf Rindfleisch generell verzichten. Also bekanntlich ist Rindfleisch ja ökologisch immer ein Desaster. Nur ein paar Fakten, um das zu untermauern. Damit ich ein Kilo Rindfleisch bekomme, muss ich schon mal 15.000 Liter Wasser benötige ich für die Produktion, für ein Kilo Rindfleisch. Auch ist es relativ ineffizient, Rindfleisch zu produzieren. Was meine ich damit? Man muss um ein Steak, oder ein relativ großes Steak, aber um ein Kilo Rindfleisch zu bekommen, muss ich in das Rind 25 Kilo Kraftfutter, ist es eher in Europa, investieren. Das heißt, ich investiere 25 Kilo Kraftfutter, um ein Kilo Fleisch zu bekommen. Ja. Woher dieses Kraftfutter kommt, jetzt sind wir wieder in Südamerika. Das kommt nämlich zu großen Teilen auch nicht aus der EU, weil Europa gar nicht so viel Soja produziert. Das kommt in der Regel immer aus Südamerika. Auch für die Rinder, aber auch für das Schwein zum Beispiel. Und hier gibt es einzelne Gütesiegel, die haben wir uns nämlich schon genauer angesehen, zum Beispiel beim Schwein. Das AMA Gütesiegel ist ja das bekannteste Siegel in Österreich. Auch dieses erlaubt nach wie vor die Fütterung von Soja aus dem Ausland. Das heißt, selbst wenn da so eine wunderhübsche Österreich-Fahne drauf ist, die Soja ist definitiv nicht aus Österreich. Ja, weder beim Rind oder sehr unwahrscheinlich beim Rind, die brauchen nicht ganz so viel, weil in Relation nicht so viel produziert wird, aber beim Schwein ganz sicher nicht. Eine Zahl nur, wie unnachhaltig es ist, Rindfleisch zu essen, weil ich die Zahl einfach so dramatisch finde. CO2-Äquivalente, braucht man jetzt nicht allzu viel zu reden, gibt es ja relativ viele Komponenten, von der von der Futterproduktion bis hin zu den Abgasen, die die Tiere und die Produktion selbst, Transport etc. Da gibt es ja viele Komponenten, aber nur ein paar Zahlen. Um ein Kilo Linsen zu produzieren, stößt man insgesamt 95 Gramm CO2-Äquivalente aus. Das ist nur meine Hausnummer. Ja. Eine Relation dazu, ein Liter Milch, sind wir schon bei 240 Gramm CO2, ist schon deutlich mehr. Ein Steak, ja, sind 5340 Gramm CO2-Äquivalente. Also da sieht man, wie katastrophal die Ökobilanz beim Rindfleisch ist, egal wo es her ist. Ja.
Also ein Riesenthema Ernährung und Nachhaltigkeit und auch für euch, glaube ich, da viel anzuschauen und viel zu tun. Habt ihr da derzeit oder in nächster Zeit bestimmte Schwerpunkte, die ihr euch anschaut?
Wie erwähnt, für uns als Konsumentenschutz sind Gesetzeslücken, wie die erwähnten, ein Ärgernis, weil es für Konsumenten einfach nicht transparent ist, wo eigentlich ihr Fleisch herkommt und auch wie es produziert wird. Wie gehen wir vor? Wir schauen uns die relevantesten Qualitäts- und Gütesiegeln an und fühlen denen beispielsweise beim Tierwohl oder auch bei der Tierernährung etwas auf den Zahn. Zuletzt haben wir das getan bei Schweinefleisch. Jetzt aktuell schauen wir uns das bei Pute an. Dazu gibt es in Bälde mehr einige sehr beunruhigende Tatsachen. Und auch Rindfleisch wird in absehbarer Zeit Thema werden. Das größte Ärgernis in dem Zusammenhang ist, dass es einfach keine Kennzeichnungspflicht bei A, verarbeiteten Produkten gibt und B, also oftmals, ja, und B, nicht im Gastronomiebereich und der ist nicht zu vernachlässigen.
Johannes, danke für das Gespräch.
Bitte gerne.
Soweit also mein Gespräch mit Magister Johannes Heimel, Nachhaltigkeitsexperte bei der Arbeiterkammer Oberösterreich im Konsumentenschutz. Ja, und das Musikstück, was wir vorher gehört haben, das möchte ich auch noch nachreichen. Das war Rio Amazonas von Dori Caymmi. Zwei Fakten möchte ich jetzt aber auch noch hinterher schicken, dem Gespräch mit Johannes Heimel. Zwei Fakten. Erstens. Laut der aktuellsten verfügbaren Statistik, der Agrarmarkt Austria, hat Österreich 2018 832.000 Kilogramm Rindfleisch aus Brasilien importiert. Und der Rindfleischkonsum von Frau und Herr Österreicherinnen und Österreicher, der betrug im selben Jahr 2018 12,9 Kilo pro Jahr. Wir hören jetzt wieder etwas Musik. Mario Adnet mit Uirapuru. Und danach geht es dann weiter mit Silvia Pumberger und ihrem Musiker, der sich für Menschenrechte stark macht.
Certa vez de montaria eu desci um Paraná, o caboclo que remava não parava de falar, ah, não parava de falar, ah, que caboclo falador. Me contou do lobisomem, da mãe d'água e do tajá, disse do jurutaí que se ri pro luar, ah, que se ri pro luar, ah, que caboclo falador. Que mangava de visagem, que matou surucucu e jurou com pavulagem que pegou o Irapuru. Ah, que pegou o Irapuru. Ah, que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim. Ando roxa pra pegar umzinho assim. O diabo foi-se embora e não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, o caboclo vai sofrer. Eu vou desassossegar o seu bem querer. Ah, o seu bem querer. Ah, ora deixa ele pra lá. Thank you. Certa vez de montaria eu desci um Paraná. O caboclo que remava não parava de falar. Ah, não parava de falar. Ah, que caboclo falador. Me contou do lobisomem, da mãe d'água e do Tajá. Disse do Jurutaí que se ri pro luar. Ah, que se ri pro luar. Que caboclo falador. Caboclinho, meu amor, arranjão pra mim. Ando roxa pra pegar umzinho assim. O diabo foi-se embora e não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, o caboclo vai sofrer. Eu vou desassossegar o seu bem querer. Ah, o seu bem querer. Ora, deixa ele pra lá.
Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Martin Walter ist hier und gleich hören wir Silvia Pumberger. Sie stellt uns einen engagierten Musiker aus Brasilien vor.
Künstlerinnen für Menschenrechte.
Vorab entschuldige ich mich gleich für mein nicht existentes Portugiesisch, sollte ich Namen nicht korrekt aussprechen. Francisco Buarque de Holanda, alias Chico Buarque, wurde am 19. Juni 1944 in Rio de Janeiro in eine privilegierte brasilianische Familie hineingeboren, als Kind Nummer 4 von 7. Sein Vater war ein bekannter Historiker, Soziologe und Journalist. Seine Mutter Malerin und Pianistin. Die Kindheit verbrachte er und seine Geschwister an unterschiedlichen Orten, vor allem in Rio, São Paulo, aber auch in Rom. Er ist Liedermacher, Gitarrist, Komponist, Schriftsteller und Nationalheld. Schon mit 9 interessierte er sich für Literatur. Die erste Kurzgeschichte verfasste er mit 18. Zur Musik fand er durch die Bossa Nova-Kompositionen von Tom Jobim und João Gilberto. Bevor er sich aber endgültig der Musik widmete, studierte er 2 Jahre lang Architektur. 1966 landete er seinen ersten Hit, A Banda, Die Kapelle. Während der Militärdiktatur in Brasilien der bleiernen Zeit nutzte er die Musikstile Samba und Bossa Nova, um die Diktatur zu kritisieren. 1968 schrieb er die anarchistische Satire Roda Vida, Lebenskreis. Diese brachte ihm eine kurze Gefängnisstrafe ein und er wurde in der Zeit auch von rechtsextremen Schlägertruppen bedroht, entschied sich dann, wie seine Musikerkollegen Gaetano Veloz und Gilberto Gil, die die Anti-Establishment-Bewegung Tropicália gründeten, ins Exil zu gehen. Er lebte 18 Monate lang in Italien. Obwohl sich die politische Situation zwischenzeitlich weiter verschärfte, kehrte er 1972 zurück. Er ist der meistzensierte Künstler dieser Zeit, versucht aber immer wieder mit Wortwitz und Doppeldeutigkeiten der Zensur zu entgehen. Als er kaum mehr etwas veröffentlichen konnte, erschuf er ein Pseudonym mit eigener Lebensgeschichte, bis er in einer Nachrichtensendung geoutet wurde. Er half auch politischen Gefangenen mit Geld aus und spielte für sie Benefizkonzerte, ohne nach dem Parteibuch zu fragen. Er selber sympathisierte mit den Sandinisten in Nicaragua und verteidigte damals die kubanische Revolution. Als die Demokratie Mitte der 80er Jahre aufblühte, engagierte er sich für die brasilianische Landlosenbewegung und nahm 1997 für sie das Album Terra Erde auf. 1991 erschien sein erstes Buch und für den Roman Budapeste erhielt er 2013 die wichtigste brasilianische Literaturauszeichnung, vergleichbar mit dem Man Booker Prize. Und sein Werk, Mein deutscher Bruder, wird von manchen als Weltliteratur eingestuft. Heute lebt er in Rio und vielleicht spielt er noch immer 2-mal in der Woche Fußball. An Kundgebungen nimmt er noch immer teil, wenn er es für richtig hält. Sein langjähriger Freund Erko Nepomuceno sagte in einem Interview, Chico weiß um das Gewicht seiner Worte. Er mag keine Inflation von Stellungnahmen, das würde seine Worte nur entwerten. Das folgende Lied wurde zur Hymne des Widerstands und der demokratischen Bewegung. Mancherorts ist es in Brasilien heute wieder zu hören. Dir zum Trotz wird morgen ein neuer Tag anbrechen. Hier ist Apesar de Você.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Ja, Chico Buarque war das und Sie hören Amnesty informiert. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik
Aktuelles.
Österreich. Ein breites Bündnis von 40 zivilgesellschaftlichen Organisationen und Expertinnen und Experten ging am 8. August mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Die Initiative reicht von renommierten Verfassungsjuristinnen und Juristen über Beratungsstellen wie die Rechtshilfe Rapid bis hin zu Bewegungen wie Black Movement Austria. Sie fordert Innenminister Nehammer, Justizministerin Zadic sowie die Nationalratsabgeordneten Mara und Bürstmeier auf, eine wirksame und unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstelle zur Aufklärung von Misshandlungsvorwürfen gegen Polizeibeamtinnen und Beamte einzurichten. Damit diese Stelle auch das Vertrauen der Bevölkerung hat, müsse sie zudem umfassende Funktionen erhalten und sie müsse partnerschaftlich mit der Zivilgesellschaft entwickelt werden. Der Brief wurde von Amnesty International und Epicenter Works initiiert. Welt. Eine neue Recherche von Amnesty zeigt, dass weltweit mindestens 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssektor nach einer Ansteckung mit Covid-19 gestorben sind. Allein in Mexiko sind 1.320 Todesfälle bestätigt, die höchste Zahl in einem Land. Auch in folgenden Ländern stellte Amnesty eine erhöhte Anzahl von Todesfällen bei Gesundheitspersonal fest. In den USA 1.077, 634 in Brasilien. Dort sind die Infektions- und Sterberaten seit Beginn der Pandemie hoch. Alarmierende Zahlen gibt es auch in Südafrika mit 240 und Indien mit 573 Toten. Gesundheitsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dort sind die Infektionszahlen erst in den vergangenen Monaten sehr gestiegen. Die Zahlen der einzelnen Länder sind nicht unbedingt immer miteinander vergleichbar, da verschiedene Methoden eingesetzt werden, um die Daten zu sammeln und die Definition von medizinischem Personal ist auch unterschiedlich. Amnesty fordert eine globale Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass die gesamte medizinische Mitarbeiterschaft eine angemessene Schutzausrüstung erhält. Sie sollen ihre lebenswichtige Arbeit weiterhin tun können, ohne ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Griechenland, EU. Verheerende Brände haben am 9. September das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos fast vollständig zerstört. Dabei haben über Nacht fast 13.000 Menschen ihre notdürftigen Unterkünfte verloren. Die Menschen, die dort leben, haben bereits ihren Lebensunterhalt, ihr Zuhause und ihre Habseligkeiten verloren, als sie nach Europa geflohen sind. Nun hat das Feuer vermutlich alles vernichtet, was sie noch besessen haben, einschließlich wichtiger Dokumente, persönlicher Gegenstände und Medikamente. Amnesty fordert die Behörden Griechenlands, der EU und ihrer Mitgliedstaaten auf, unverzüglich zu handeln und den Schutz aller Betroffenen sicherzustellen.
Veranstaltungen.
Wir sind bei unseren Veranstaltungshinweisen angelangt. Die Ausstellung 50 Jahre Amnesty Österreich im Linzer Wissensturm, die läuft immer noch und Sie können sie noch besuchen bis zum 25. September 2020. Meine Sendungskollegin Sarah hat da maßgeblich an der Erstellung dieser Ausstellung mitgewirkt. Zu sehen ist die Ausstellung im Foyer des Wissensturms Linz in der Kärntner Straße 26. Immer während der allgemeinen Öffnungszeiten des Wissensturms. 50 Jahre Amnesty Österreich, was wir tun, wirkt, ist das Motto der Ausstellung und zu sehen sind Erfolge und Plakate aus 50 Jahren Amnesty Österreich. Und ein Jahr nach dem bisher größten globalen Klimastreik rufen auch wir von Amnesty alle Menschen dazu auf, sich am 25. September lauter denn je für unsere gemeinsame Zukunft einzusetzen. Denn in der Covid-19-Pandemie, da haben wir gesehen, die Politik kann handeln, wenn es darauf ankommt. Jetzt fordern wir, tut das auch bei der Klimakatastrophe. In Linz gibt es eine Kundgebung am 25. September, Freitag natürlich, von 14 bis 16 Uhr am Hauptplatz. Nähere Informationen werden noch bekannt gegeben auf der Webseite von Fridays for Future. In Wien gibt es am 25. September ebenfalls eine große Kundgebung. Beginn ist hier 12 Uhr. Treffpunkte am Hauptbahnhof, Bahnhof Wien-Mitte und am Westbahnhof. Abschlusskundgebung am Heldenplatz. Dabei sein wird auch ein Amnesty-Block mit einem Amnesty-Soundbike. Der Amnesty-Block, der trifft sich am Wiener Westbahnhof um 11.45 Uhr. Soweit noch unsere Veranstaltungshinweise. Das war's für heute mit dieser Ausgabe von Amnesty informiert, die Ausgabe im September 2020. Ich hoffe, es war interessant für Sie und wir hören uns bald wieder. Die nächste Ausgabe von Amnesty informiert, die gibt es am 12. Oktober 2020 auf Radio Froh, wieder ab 19 Uhr. Ja, und für weitere Informationen zur Amnesty Österreich und zu unserer Linzer Gruppe schauen Sie doch vorbei auf www.amnesty.at und um direkt zu uns Linzern zu kommen, Linzerinnen und Linzern, www.amnesty-linz.at. Martin Walter verabschiedet sich von Ihnen für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Para la diana, pollo, para la diana.